Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Figur des rezensierenden Feuilletonisten ist natürlich eine des letzten Jahrhunderts und sie wird aussterben.
Kommt die Kunstkritik an ihr Ende?
Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es in 10 Jahren noch reine Theaterkritiker geben wird.
Wäre das ein Problem? Wenn ja, für wen und warum?
Das ist doch keine Kunst.
Das Symbol ist, dass sie mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen hat.
Kritik, Kritiker und Kritisierte. Ein Feature von Christian Berndt.
Das Urteil ist arg in Verruf geraten als die Annahme eines Standpunktes sozusagen von oben herab.
Das Verhältnis von Kulturinstitutionen und Kritik steckt in der Krise. Nicht erst seit der medienwirksamen sogenannten Hundekot-Attacke, bei der im Februar 2023 der damalige Hannoveraner Ballettdirektor eine Kritikerin mit dem Kot seines Dackels beschmierte. Von Matthias Lilienthal etwa, dem früheren Intendanten der Münchner Kammerspiele, ist schon ein Jahr zuvor auf der Website der Berliner Festspiele zur Zukunft der Kritiker zu lesen.
Vielmehr nehme ich ihre Arbeit auch als ein Anschreiben gegen den Verfall wahr. Gegen die Gewissheit, dass es so etwas wie Printmedien in 5 bis 10 Jahren praktisch nicht mehr geben wird. Die Schweizer Zeitungen haben Theaterberichterstattung weitgehend aufgegeben. Auch Organe wie Spiegel Online überlegen, die Theaterberichterstattung vollständig einzustellen.
Die Zeitungen haben mehr oder weniger das Interesse verloren an der Theaterberichterstattung. So krass würde ich es mal ausdrücken.
Stellt auch der Schriftsteller und Kritiker Simon Strauß fest, der seit 2016 vor allem für die FAZ über Theater berichtet.
Die Analyse stimmt, dass das mediale Interesse an Theater und der Theaterberichterstattung enorm abgenommen hat, schon allein in den letzten 10, 15 Jahren.
Parallel dazu sinkt die Zahl der Kritikerinnen, die Entwicklungen und Ereignisse in der Theaterwelt verfolgen und überblicken. Daher, so der Vorwurf aus Theaterkreisen, würde auch immer öfter aus Unkenntnis unangemessen über Theater berichtet.
Was dann leider kleben bleibt, also wirklich, wie schön deutsch gesagt, wie Scheiße am Ärmel.
So ärgerte sich beispielsweise Karin Bayer, die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, 2021 in Deutschlandfunk Kultur.
Würden Sie sagen, Theaterkritik ist überflüssig?
Ach, wenn Sie mich so fragen, ja.
Auch in der bildenden Kunst ist die Bedeutung der Kritik gesunken. Hier begann diese Entwicklung schon früher als bei den Theatern mit der Veränderung des Kunstmarktes.
Es gibt sogar so etwas wie einen konkreten Zeitpunkt, an dem sich das besonders deutlich machen lässt, und zwar 1998, als bei Christie's erstmals eine Regel, die bis dahin ganz fest gegolten hatte, plötzlich nicht mehr galt.
So der Kunstkritiker bei der Zeit Hanno Rauterberg.
Bis dahin hat es nämlich immer geheißen, Kunstwerke dürfen erst auf einer Auktion angeboten werden, wenn sie älter sind als 10 Jahre.
Mit dieser Regeländerung begann die Zeit der Preisrekorde.
Da hat sozusagen so eine Art Kategorienfehler eingesetzt. Nicht das Werk selber ist das, worum es geht, sondern es geht darum, den Wert im Verkaufserfolg festzumachen. Und das ist natürlich ein Spiel, in dem dann Kritikerinnen und Kritiker keine so große Rolle mehr spielen. Egal, was die schreiben, der Markt hat seine eigenen Regeln.
Wie die Märkte, so folgen auch die Medien seit einigen Jahren neuen digitalen Regeln. Um Kritiken zu lesen, muss man schon lange nicht mehr durch die Zeitungsfeuilletons blättern. Überall im Netz können Interessierte über Kunst und Kultur schreiben. Manche nennen es Demokratisierung der Kritik, andere Verfall.
Wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute alle zu potenziellen Autoren.
Schreibt der Philosoph Jürgen Habermas 2022 in seinem Buch »Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit«.
Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt hatten?
Die Kunstkritik ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Sie entstand im Bemühen, die neu entstehende bürgerliche Gesellschaft über ihre Werte ins Gespräch zu bringen, in einem gemeinsamen öffentlichen Raum. Löst sich dieser jetzt auf, angesichts der digitalen Vielstimmigkeit? Gab es ihn überhaupt jemals? Vorformen der Kritik hat es schon in der Antike gegeben, etwa in der bildenden Kunst. Der griechische Bildhauer Polyklet schuf mit dem Doryphoros die männliche Idealstatue der Antike, an der sich Künstler über Jahrhunderte orientierten. Der römische Autor Quintilian schrieb über das antike Kunstideal:
Es ist doch so, dass die berühmtesten Künstler niemals in den Fehler verfallen sind, sich einen Sklaven als Modell zu nehmen, sondern den allseits bekannten Doryphoros, gleichermaßen tauglich für den Kriegsdienst und für den Ringplatz und auch sonst die Leiber von jungen Kriegern und Athleten für wahrhaft schön hielten.
Auch in der Renaissance gab es Kunstbetrachtungen, die durchaus kritisch sein konnten. Der Schriftsteller Pietro Aretino etwa missbilligte an Michelangelos Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle die Darstellung der Nacktheit. Er sah damals:
In der Darstellung der Märtyrer und Jungfrauen und der Gebärde dessen, der an seinem Geschlechtsteil herbeigezerrt wird, einen Anblick, der einem selbst in einem Bordell vor Scham den Blick senken lassen würde.
Wie in der Antike wird aber auch in der Renaissance in erster Linie die Abweichung von herrschenden Kunstidealen kritisiert. Ein wesentlicher Unterschied zur modernen Kunstkritik, sagt Gunter Nickel, Literaturwissenschaftler an der Universität Mainz.
Der Künstler war bis zur Aufklärung jemand, der nach bestimmten Normen vorging und deswegen eben auch kein Genieästhet war, sondern der war gut, der diese Normen perfekt erfüllen konnte. Und mit der Aufklärung, mit dem Siegeszug des Bürgertums, wenn man so will, tritt ein Wandel im Verständnis dessen, was Künstler machen, auf. Und das führt dann eben dazu auch, dass die Kunstkritik eine andere wird.
Die Aufklärung macht Kritik allgemein zum Maßstab des Denkens. Der Mensch soll sich nach Kant seines eigenen Verstandes bedienen. Eine bürgerliche Öffentlichkeit entsteht, Museen machen Kunst für die breite Bevölkerung zugänglich, Zeitungen werden von Nachrichtenblättern zu Debattenforen. Die fürstlichen Hoftheater bekommen Konkurrenz durch die Nationaltheater, die neue Bühnenkunst zeigen.
Es entsteht eine neue Gattung, nämlich das bürgerliche Trauerspiel. Es wird plötzlich möglich, dass Personen, die vorher in der Tragödie nicht vorkommen, nämlich bürgerliche Personen, dramenfähig und auch trauerspielfähig werden. Es ist also sozusagen eine Reaktion auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Dieses neue Schauspiel, das in Deutschland maßgeblich von Gotthold Ephraim Lessing geprägt wird, bekommt eine neue Funktion. Es löst sich von der Regelpoetik der alten Bühnenspiele, soll nicht mehr Adelsunterhaltung und Volksbelustigung sein, sondern die Bürger moralisch bessern. Und es stellt die soziale Ordnung des Ständestaates in Frage. In seiner Hamburger Dramaturgie von 1769 fordert Lessing, der als erster Theaterkritiker gilt, Schauspieler, die mitdenken und das Publikum die Konflikte der Figuren mitfühlen lassen.
Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhafter.
In der Romantik entwickelt sich dann eine erweiterte Auffassung von Kunst. Eine Kunst, so Gunter Nickel, zweckfrei und autonom genug, um über sich selbst zu reflektieren.
Um zu verstehen, was die Kunst überhaupt noch macht. Wir bewegen uns dann im Bereich der Kunstkritik tatsächlich in so einem autonomen Feld, das die Kunst nur noch nach künstlerischen Maßstäben beurteilt.
Die Entbindung von einem Zweck schafft der Kunst der Moderne neuen Freiraum. Sie soll dem Betrachter nicht mehr allein zur Erbauung dienen, sie darf auch irritieren, darf rätselhaft und widersprüchlich sein. Hier sieht Kunstkritiker Hanno Rauterberg die Anfänge von dem, was wir heute Krise der Kritik nennen.
Denn mit dieser Freiheit der Kunst einher ging ja unmittelbar die Freiheit auch der Kritik an dieser freien Kunst. Vorher waren es ja die Adeligen oder die Monarchen, die darüber befanden, was also wertgeschätzt werden sollte und was vielleicht nicht. Und um 1800 tritt eben dann die Kunst auch als etwas auf, was noch unbestimmt ist, was nicht unbedingt bestimmten Kriterien genügen soll und also Menschen braucht, die sich vielleicht auch professionell damit beschäftigen, nach welchen Kriterien sich diese Kunst bewerten lässt. Und seit diesem Moment ist eigentlich immer wieder das Verhältnis zwischen der Kritik und der Öffentlichkeit gereizt gewesen.
Unwissende Schwätzer und unbärtige Jünglinge sprechen in dem entschiedensten Ton Urteile über die wichtigsten Werke, die sie kaum flüchtig durchgeblättert haben.
Freiherr von Knigge, 1793. In Aufklärung und Romantik sind es zumeist noch die Dichterinnen und Künstler selbst, die über Kunst resonieren. Im Kaiserreich, wo bis 1918 die Möglichkeiten politischer Mitwirkung beschränkt sind, bekommt die Kunstkritik eine wichtige Funktion als breiteres Debattenforum. Umso mehr, als mit der Medienrevolution Ende des 19. Jahrhunderts die professionelle Kritik als Berufsstand entsteht. Der Zeitungsmarkt explodiert, Theater gewinnen als Orte für Kultur und Unterhaltung enorme Bedeutung in der Massengesellschaft. Die Presse beschäftigt nun Theaterkritiker. Alfred Kerr ist einer der Heroen dieser neuen Zunft, die Kritik nicht nur zur literarischen Gattung erhebt, sondern sich teilweise auch als Förderer bestimmter Kunstrichtungen sieht.
Der Erfolg Frank Wedekinds beispielsweise wurde vom Theaterkritiker Alfred Kerr maßgeblich begleitet. Der Expressionismus hatte seinen befördernden Kritiker in Kurt Pintus, und als Bertolt Brecht sein episches Theater in den 20er Jahren konzipierte, war es der Kritiker Herbert Jähring, der sozusagen für Brecht als kritischer Anwalt fungierte.
Nach der Uraufführung von Brechts Debüt Trommeln in der Nacht an den Münchner Kammerspielen 1922 schreibt Jähring:
Der ungewöhnliche Erfolg von Bert Brechts Komödie Trommeln in der Nacht ist ein Zeichen dafür, dass sich das Echte, Starke, wenn man es nur wagt, immer durchsetzt. Mit Bert Brecht ist ein neuer Ton, eine neue Melodie, eine neue Vision in der Zeit.
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Zeitungskunstkritik zur etablierten Größe im Feld der kulturellen Öffentlichkeit. Bühnenautoren reagieren gereizt auf die neue Zunft, die es jetzt nicht nur wagt, über Kunst zu schreiben, sondern sie auch zu verreißen. Wie Alfred Kerr die Premierenaufführung eines Stücks von Erfolgsautor Hermann Sudermann.
Der Abend war vorwiegend langweilig. Die stärkere Dichtungsmacht hat der bescheidene Schreiber dieser Zeilen noch nicht herausgefunden. Ein großer Schwall von Worten, dünne Charakteristik einer weltkritischen Zeit, das sind die Merkmale dieses Schmarrns.
Es gab schon 1902 eine riesige Debatte, als der Theaterautor Hermann Sudermann eine Verrohung in der Theaterkritik beklagte. Das war eine Debatte, die hatte damals ein Ausmaß, ich würde fast sagen, so wie heute die Debatte über den Klimawandel.
Anfang des 20. Jahrhunderts bekommt das Theater Konkurrenz durch ein neues Medium, den Film. Zunächst noch als Jahrmarktvergnügen, erzählt David Steinitz, Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung.
Als ich dann so ab den, sagen wir mal, ungefähr 1910er Jahren der Spielfilm so als die eine Hauptform des Films durchgesetzt hat, hat sich dann auch relativ schnell eine Filmkritik durchgesetzt. Vielleicht noch nicht so in der Form, wie wir es heute kennen, weil sie es gerade in den klassischen großen Feuilletons ein bisschen schwer hatte. Das wurde so in der großen Unterscheidung von U und E eher so bei der leichten Unterhaltung eingesiedelt. Und die Großkritiker, die sich um Theater, um Literatur, um Musik gekümmert haben, haben das so ein bisschen belächelt.
Weil der Film aber schnell zum beliebtesten Massenmedium wird, etabliert sich die Filmkritik im Feuilleton.
In Deutschland spätestens so ab den 20er Jahren in der Weimarer Republik, wo auch sehr bekannte Schriftsteller wie zum Beispiel Erich Kästner sich wahnsinnig fürs Kino interessiert haben, auch Filmkritiken geschrieben haben.
Die 1920er Jahre sind der Höhepunkt der deutschen Feuilletonkritik. Das neue Medium Film allerdings gilt vielen Theaterkritikern noch lange als Unterschichtenbelustigung. Sie schauen darauf herab, obwohl sie oft auch für Kinokritiken zuständig sind. Der Filmkritiker Willi Haas schreibt 1923:
Das einzige Ziel aller Filmkritikerorganisationen müsste sein, dass alle Publizisten, die von der Theaterkritik kommen und ihre Phraseologie der Theaterkritik auf den Film anwenden, von der Filmkritik ausgeschlossen werden. Sonst kommt der Film niemals weiter.
1933 dann verbieten die Nazis den Begriff Kunstkritik und ersetzen ihn durch das Wort Kunstbetrachtung. Das NS-Regime bestimmt nun, was nach seiner Ideologie als einzig wahre Kunst zu gelten hat, und diese Kunst soll nicht kritisiert, sondern bewundert werden. In der Nachkriegszeit gewinnt die Kunstkritik wieder an Bedeutung. In der Bundesrepublik soll sie dem Publikum den Wiederanschluss an die internationale Kultur vermitteln, in der DDR den sozialistischen Aufbau in der Kultur begleiten. Hier wird die Filmkritik bald zum Ort für Debatten, die offiziell nicht möglich sind. Der westdeutschen Kulturkritik dagegen attestiert der Philosoph Theodor W. Adorno, in den 1960er Jahren politisch zahnlos zu sein. Hoch im Kurs steht sie in dieser Zeit dennoch.
Einfach weil sehr viel geschrieben wurde. Es wurde auch die Zeitschrift Filmkritik gegründet, wo auch teilweise sehr bekannte deutsche Filmemacher dann publiziert haben. Und irgendwie hat sehr viel Austausch stattgefunden, auch zwischen Filmemachern und Kritikern. Das mag auch generell so an den sehr diskursfreudigen 60er und 70er Jahren gelegen haben, die natürlich nicht irgendwie nur die Filmkritik, sondern generell viele politische und philosophische Diskurse angeregt haben.
Zur besten Sendezeit wird damals über zeitgenössische Kunst diskutiert, auch wenn es sich um kontroverse Künstler wie Josef Beuys handelt.
In der Kölner Kunstmesse im vorigen Jahr war von Ihnen zu sehen ein Volkswagenbus und aus dem kam heraus eine große Anzahl, ich weiß nicht, 20, verbessern Sie mich, 40 kleine Schlitten. Ich habe lange davor gestanden und ich war belustigt. Das wollte ich Ihnen eigentlich nicht versetzen, nicht wahr?
Aber ist doch gut.
Nein.
Ja, prima. Warum denn nicht? Wollen Sie das Lachen ausmerzen? Wollen Sie die Belustigung ausmerzen? Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen? Ich möchte gerne auf meine Kosten kommen bei dieser Revolution. Ja, das kann ich Ihnen nur erzählen.
Ja, das glaube ich gern.
Zeitgenössische Kunst trifft auf Unverständnis, aber sie bekommt Raum im bundesdeutschen öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen. Das erreicht damals noch einen Großteil der Bevölkerung. Kritiker spielen daher bald eine Rolle, die heute undenkbar ist. Ein Wort des Literaturpapstes Marcel Reich-Ranicki etwa entscheidet über Verkaufserfolge, kann Autorenkarrieren anschieben oder beenden.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Heute gelten urteilende Großkritiker als überholt. Expertinnen, die dem Publikum Kunst und Kultur erklären wollen, werden nicht mehr selbstverständlich akzeptiert, ebenso wenig das Kritisieren selbst. So Kunsthistorikerin Beate Söntgen von der Universität Lüneburg.
Das Urteil ist arg in Verruf geraten als die Annahme eines Standpunktes sozusagen von oben herab. Das Urteilen, wenn man es wirklich explizit als Urteil ausspricht, dass das eine Geste sein kann, die man sehr schnell als autoritär und unangemessen verstehen kann, das leuchtet mir sehr ein.
Kritiker werden daher heute nicht selten als Relikt aus einer Zeit begriffen, in der das Publikum noch ehrfürchtig war. Das wissen sie auch und treten bescheidener auf, meint Theaterkritiker Simon Strauß.
Wahrscheinlich gab es einfach ein größeres Selbstbewusstsein in früheren Zeiten. Auch eine Vorstellung davon, dass das jetzt die Nation zu interessieren hat und dass man da auch in Andeutungen schreiben kann, die ich mir jetzt heute zum Beispiel nicht erlauben würde. Ja, ich glaube, heute wird man mehr erklären. Da gibt es einen fundamentalen Unterschied. Und ja, vielleicht auch in der etwas vorsichtigeren Art, über Menschen zu urteilen, die sich da ja immer ausliefern, sich auf eine Bühne stellen. Da sind wir heute achtsamer geworden. Und das hat nicht nur Nachteile.
Die scharfe Pointe hat in der Feuilleton-Kritik nicht mehr den Stellenwert, den sie einst hatte. Heute sind Kritiker stärker um Sachlichkeit bemüht, nicht zuletzt um sich von der Polemik abzugrenzen, die mit den sozialen Medien Einzug in die Debatten gehalten hat. Postkritik ist inzwischen ein Begriff. Ihre Vertreterinnen wollen nicht urteilen, sondern sich auf einfühlende und performative Form mit Kunst auseinandersetzen. In Denktexten statt Rezensionen. Beate Söntgen?
Es gab zum Beispiel auch in der Aufklärung Formen der Kritik, die versucht haben, dem Kunstwerk einen Resonanzraum zu geben. Also das sind so performative Formen der Kunstkritik, die ich sehr aufregend und interessant finde. Und wenn Sie an Autoren wie Walter Benjamin denken, das sind ja Formen des Schreibens, die nicht immer unbedingt strikt argumentierend sind, sondern mit Metaphern, mit bildhafter Sprache arbeiten und dadurch den Gegenstand in einer anderen Weise evozieren.
Allerdings heißt das nicht, so Söntgen, dass die Kritik nicht urteilen soll.
Wir können dem Urteil, glaube ich, gar nicht entkommen. Und auch wenn es nur ums Differenzieren und Beschreiben geht, würde sich die Kritik gar nicht mehr von der Kunstgeschichte unterscheiden.
In der bildenden Kunst sieht Kritiker Hanno Rauterberg mittlerweile eine Tendenz, Kritik per se als überholt zu betrachten.
Wenn wir auf die letzte Documenta gucken, da war ja ein wichtiges Leitmotto: Don't make art, make friends. Also befreunde dich mit anderen, setz dich zusammen mit anderen, sprecht miteinander über das, was euch bewegt und fühlt euch wohl. Und Kritik ist ja im engeren Sinne immer etwas, was auf Distanz bleibt, Dinge einsortiert, einordnet. Und das ist etwas, was in diesen Form von kollektiver Kunst keine so große Bedeutung hat. Da geht es eher um die sozialen, gesellschaftlichen Werte, die in der Kunst gelebt werden sollen.
Gerechtigkeit, Diversität oder Gender-Debatten spielten heute eine große Rolle in der Kunst, anders als noch vor etwa 20 Jahren.
Die Kunst war, ähnlich wie die Kirche, insbesondere die katholische Kirche, zu sehr von sich selbst überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Und deswegen wurde beispielsweise die NS-Vergangenheit deutscher Museen nur am Rande mal in den Blick genommen. Deswegen wurde über die ganze Frage des Kolonialismus und möglicher Raubkunst fast nie geredet. Und auch die Klimafrage ist erst vor 2-3 Jahren virulent geworden.
Die Kunst ist gesellschaftlicher geworden, sagt Hanno Rauterberg.
Manche sagen auch, sie sei moralischer geworden.
Ihr Maulhelden, ihr Hurra-Patrioten, ihr Fratzen, ihr Kasper, ihr Proleten, ihr Milchgesichter, ihr Heckenschützen, ihr Versager, ihr Kasbuckler, ihr Leisetreter, ihr Nullen, ihr Dussenwaren, ihr Tausendfüßler.
1966 noch löst Peter Handke mit seinem Theaterstück Publikumsbeschimpfung Tumult aus. Es ist eigenwillig und uneindeutig und irritiert Konservative und Linke gleichermaßen. Heute erlebt man oft ein Theater, das eher auf eindeutige Aussagen abzielt. Wollte Kunst in den vergangenen Jahrzehnten eher verstören, so soll sie jetzt häufiger eine Vorbildfunktion übernehmen. Viele Künstlerinnen sehen sich in einer konstruktiven Rolle.
Wir wollen sogar Staatsdichter sein, das war ein Vorschlag im letzten Jahr.
Kritik wird in diesem Kontext schnell als übergriffig betrachtet, als Angriff auf fortschrittliche Ideale der Künstlerinnen gesehen.
Sie selber gerät unter den Druck, ebenfalls eine konstruktivere Rolle zu spielen und sich nicht als Spielverderber zu gerieren, was sie lange ja auch tat. Und dadurch kommt es dann vielleicht auch dazu, dass Kritik eher als milde oder fast schon als belanglos wahrgenommen wird.
Zwar haben sich Kunst und Kunstkritik schon immer auch politisch positioniert, aber heute spiele dabei die ästhetische Ausdruckskraft eines Kunstwerks immer weniger eine Rolle.
Also was wir erleben, sind heftige moralisch-ethische Auseinandersetzungen, wo es dann darum geht, wer darf sprechen, wer darf bestimmte Motive verwenden, Stichwort kulturelle Aneignung. Was wir aber nicht erleben, sind Debatten über ästhetische Angemessenheiten.
Dabei ist es oft gerade ihre ästhetische Sprengkraft, die Kunst auch politisch wirken lässt, ob bei Autoren wie Brecht oder Künstlern wie Joseph Beuys.
Diese Idee der Autonomie der Künste rührt ja daher, dass wenn sie sich relativ frei halten kann von der Einbindung in andere Interessen oder Dienste, erst dann hat sie die Fähigkeit, uns einen Blick auf die Welt zu bieten, den wir anders nicht haben können. Und da liegt für mich ihre Relevanz.
Die Errungenschaft der Romantik, der Kunst eine zweckfreie Autonomie zuzuerkennen, verliert angesichts politischer und ethischer Ansprüche an die Kunst an Bedeutung. Das Kunstwerk muss sich oft wieder einem Moralkatalog stellen. Für die Kunstkritik bringt diese Entwicklung neue Herausforderungen mit sich. Allerdings findet sie heute in einer veränderten Medienlandschaft nicht mehr das Gehör, um Debatten über Kriterien der Kunstbetrachtung wirksam führen zu können.
Der professionelle Kritiker hat nämlich heute unerwünschte Konkurrenz bekommen, nämlich dieses elektronische Stammtischgeschnatter. Jeder Konsument, jeder Buchkäufer darf sich heute auch automatisch als Kritiker betrachten. Da wird unter dem Deckmantel einer angeblichen Demokratisierung der Kritik die Literaturkritik in Wahrheit entprofessionalisiert.
So klagte etwa Literaturkritikerin Sigrid Löffler 2022 darüber, dass die Vielstimmigkeit der Kritik in den sozialen Medien die einst machtvolle Position der Feuilleton-Kritik schwächt.
In den Zeitungen, man merkt auch im Fernsehen, werden immer mehr Literatursendungen abgesetzt.
Gerade deshalb aber sei es wichtig, dass es außerhalb der etablierten Medien Raum für Kritik gebe. Social Media erschließe bisher ungenutzte Potenziale für Kunstkritik, sagt Literaturkritikerin Isabella Kaldart. Sie schreibt für das klassische Feuilleton und veröffentlicht Kurzkritiken auf den Social Media Plattformen TikTok und Instagram.
Und diese Demokratisierung der Literaturkritik, die ist zu begrüßen, weil dadurch jeder und jede über Literatur sprechen und Gehör finden kann. Und diese Ausrichtung bzw. die Spezialisierung, die viele Menschen haben oder viele Bookstagrammer zum Beispiel, die ist auch was Gutes. Es gibt zum Beispiel einen, der sich ausschließlich auf Literatur aus Osteuropa spezialisiert hat. Andere stellen zum Beispiel queere Literatur oder Literatur von Autorinnen of Color in den Vordergrund. Und dadurch gibt es halt einfach eine größere Möglichkeit für Bücher, um überhaupt entdeckt zu werden und für die LeserInnen, um diese Bücher zu entdecken.
Der Anteil junger Leserinnen sei durch Instagram und TikTok gestiegen, heißt es aus der Verlagsbranche. Viele Verlage bespielen daher dort inzwischen eigene Profile.
Und wenn dann sowas wie die Netflix-Serie Wednesday, wenn die plötzlich so einen großen Erfolg hat, können Verlage sagen, hey, du magst Wednesday, warum guckst du dir nicht mal Dracula oder Frankenstein an? Und deswegen funktionieren Klassiker erstaunlich gut auf TikTok. Oft sehen sie diese Titel erstmals auf TikTok.
Ein Ersatz für das klassische Feuilleton sei das nicht, aber...
Das ergänzt sich einfach alles wunderbar.
Auch für die Filmkritik ist die Konkurrenz durch die Vielfalt der Stimmen im Netz nicht unbedingt ein Problem, sagt Filmkritiker David Steinitz. Solange es genügend Leute gibt, die Filme schauen, solange besteht auch Interesse und Bedarf an hochwertiger Filmkritik.
Einfach weil die Leute das sehr konsumieren. Also ich habe, glaube ich, noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich schaue keine Filme. Wohingegen man natürlich öfters auch Leute trifft, die sagen, ich gehe jetzt nicht ins Theater oder nur selten ins Theater.
Theater findet nicht mehr so selbstverständlich ein Publikum wie früher. Hinzu kommt der Rückgang der klassischen Theaterkritik in den Medien. Das führt dazu, dass die Bühnen immer mehr dazu übergehen, ihre Darstellung nach außen selbst zu übernehmen und als Ersatz für Kritiken zu begreifen. Eine Entwicklung, die in der Kunstkritik mit Besorgnis gesehen wird. Umso mehr, so Theaterkritiker Simon Strauß, weil kein Raum mehr im Feuilleton bleibe, die dichte deutsche Theaterlandschaft zu überblicken. Gerade dort, wo es noch viele Bühnen in der Fläche gäbe, spiele das Theater aber mitunter eine wichtige gesellschaftliche Rolle.
Da ist Theater einfach ein Lebens- und Existenzort und auch einer, der noch so letzte Reste von Öffentlichkeit bewahrt. Wenn Sie sich zum Beispiel auch das Theater in Schwedoder angucken, sehr interessant, dass jetzt wieder wie zur DDR-Zeiten eigentlich zu so einem Ort der Diskussionen und der gesellschaftlichen Konfliktlagen geworden ist, jetzt in Angesicht dieser Debatte da des PCK-Werks und der Abschaltung der Ölpipeline, wo ja eine ganze Stadtgesellschaft in Verunsicherung geraten ist. Und da wird auf einmal das Theater wieder zu so einem Rückzugsort, wie es die Kirchen waren in der DDR-Zeit auch.
Ein Hoffnungsschimmer, so Strauß, sind Online-Plattformen wie Nachtkritik, die weiter in der breiten Fläche über Theater berichten. Die digitalen und sozialen Medien haben auch hier den öffentlichen Raum erweitert, um soziale Hintergründe, kulturelle Prägungen und Perspektiven, die lange nur wenig Beachtung fanden.
Das Publikum ist emanzipierter, ist vielleicht auch informierter als das Publikum noch vor einer Generation.
Aber gleichzeitig scheint mit der Vielstimmigkeit auch die Bereitschaft nachzulassen, nicht nur eine distanzierte Kritik zu akzeptieren, sondern auch eine Kunst, die sich eindeutigen Aussagen entzieht. Dieser Entwicklung muss sich die Kritik stellen, sagt Simon Strauß. Hier ist großes Engagement nötig. Kunstkritik hat in ihrer Geschichte immer wieder Partei für neue künstlerische Entwicklungen ergriffen. Daran müsse sie wieder anknüpfen.
Ich glaube, dass die Theaterkritik heute einen Aktivismus wieder braucht. Also sie muss sich sehr leidenschaftlich einsetzen für bestimmte Strömungen, weil es ums Ganze geht.
Das ist doch keine Kunst. Über Kritik, Kritiker und Kritisierte. Ein Feature von Christian Berndt. Es sprachen Timo Weißschnur und der Autor. Ton Alexander Brennecke, Regie Anke Beims. Die Redaktion hatte Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.